Hallo und herzlich willkommen zu Follow-up FM. Nachdem ich vor einigen Episoden ja Bernd Gerob zu Gast hatte und schon vorher angekündigt hatte, dass ich in diesem Jahr besonders viele tolle Interviewpartner hatte, ist heute wieder Zeit für ein 1:1 Gespräch und zwar diesmal mit Olaf Kapinski, den ich ebenfalls auf dem Business Podcast Barcamp kennengelernt habe. Ich habe mit ihm auf dem Barcamp verabredet, dass wir uns ein wenig über das Thema Visionen unterhalten, denn das ist ein Thema, das dich als Nachfolger und als Unternehmer definitiv begleiten wird und was durchaus mit viel Arbeit verbunden ist. Und vielleicht hilft dir da die Expertenansicht und die Erfahrung von jemandem, der sich in Podcast, in Beruf als Berater, als Trainer, als Coach hauptamtlich genau mit diesem Thema beschäftigt. Und mit dieser Einleitung gehen wir auch direkt in das Gespräch mit Olaf Kapinski. Hallo Olaf, herzlich willkommen bei Follow-up FM.
Hallo Jan, vielen, vielen Dank für die Einladung und ein Hallo über den Äther an die liebe Hörerinnen und den lieben Hörer.
Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben uns ja beim Business Podcast Barcamp etwas unterhalten über das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Ein Thema, das mich letztes Jahr stark begleitet hat und zwar das Helmut Schmidt-Thema. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Ist das richtig?
Und genau darüber möchte ich mich eigentlich nicht unterhalten, weil das ist der größte Bullshit, den es gibt. Also wir sprechen ja hier über Gründer bzw. über Übernehmer und da darfst du mich jetzt korrigieren, wie der Fachbegriff bei euch lautet. Letzten Endes sprechen wir darüber, wie steuere ich, wie führe ich eine große Organisation? Und ernsthaft, wenn ich da keine Vision habe, also was soll das Ganze denn dann?
Ja gut, man kann Visionen sicherlich als Mittel induziert haben, aber fallen die so vom Himmel? Kommen die so nachts?
Lass uns mal ganz am Anfang anfangen, weil ich glaube, dieser Begriff Visionen, also ich bin mit dem mittlerweile auch nicht mehr so, nicht als erstes unterwegs, weil viele Leute nur mit dem Begriff irgendein Thema haben. Nicht mit der Idee dahinter, aber mit dem Begriff. Mhm. Vielleicht sortieren wir den mal ein.
Was wäre denn ein alternativer Begriff? Da wäre ich jetzt mal gerade dran interessiert, weil mir fällt gerade keiner ein.
Idee.
Okay.
Was ist die Idee deines Unternehmens? Was ist der Mehrwert, den dein Unternehmen liefern soll? Wie, und jetzt pitche ich mal ganz hoch, wie soll dein Unternehmen die Welt ein Stück besser machen?
Okay, damit könnte ich gut konform gehen. Also es ergibt Sinn für mich. Jetzt sind wir aber gerade jetzt im Kontext der Nachfolge, ist ja schon was da. Nämlich derjenige, der es gegründet hat, hatte hoffentlich eine Idee.
Echt?
Ja, nicht immer zugegebenermaßen, aber in aller Regel ist ja schon eine Idee da, die auch irgendwo in der Firmenkultur schon verankert ist, oder?
Das darf, glaube ich, der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin mal für sich selber beantworten. Also ich lehne mich jetzt mal in meinem Sessel zurück und sage, ehrlich, ist da? Zeig mal.
Das ist natürlich jetzt schwer. Also ein Punkt, der mir immer wieder auffällt, wenn ich in diesem Kontext mit Menschen rede, ist, dass wenn du jetzt gerade den Begriff Idee benutzt, der etwas schwächer konnotiert ist, als sagen wir das Wort Vision, dann ist so die Verwechslungsgefahr mit dem, was wir tun, nicht dem, warum wir es tun. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Und wir sprechen ja tatsächlich über das, warum wir was tun. Was ist die Idee hinter der Idee?
Und die meisten, die ich kenne, verwechseln halt ihre Idee oder sagen, das, was wir tun, ist unsere Idee. Ist das denn zielführend? Kann man damit erfolgreich sein?
Sicherlich mal kurz. Nur, also ohne Klarheit im Ziel erzeugt Klarheit auf dem Weg. Wenn ich mich auf den Weg konzentriere, dann bin ich sicherlich mal kurz, schnell unterwegs. Ja, nur dann fehlt mir jegliches Korrektiv. Wie soll ich denn eine richtige Entscheidung, eine falsche Entscheidung treffen? Oder wie soll ich überhaupt eine Entscheidung treffen? Wie kriege ich die Richtung raus, in der mein Schiff unterwegs ist? Wenn ich wieder in den Firmenkontext gehe, wenn ich glaube, dass, weiß ich nicht, mein Thema ist es, Metallrohre zu biegen. Nehmen wir mal ein ganz doofes Beispiel. Mhm. Das ist die Idee meiner Firma. Und alle kümmern sich darum, ich muss Metallrohre biegen. Und dann haben wir die coolsten Maschinen, um Metallrohre zu biegen. Und wir haben richtig Ahnung. Wir haben eine Presse für jeden Radius. Wir können mit allen Materialien da. Und ehrlich, das ist ja nicht, worum es geht. Also wenn das meine Qualifikation ist, Metallrohre zu biegen, dann ist ja meine Frage, wozu denn? Also, weil wenn ich mich aufs Metallrohre biegen konzentriere, dann kriege ich ja nicht mit, dass vielleicht die Welt um mich herum gar keine gebogene Metallrohre mehr braucht.
Das äußert sich dann meistens an den Ergebnissen.
Ja, na klar. Und dann üblicherweise äußert sich es dann zu, in den Ergebnissen, wenn eigentlich der Zug schon abgefahren ist. Wenn hingegen, um bei diesem Beispiel zu bleiben, wenn ich, und ich weiß jetzt, dass wir auf einem Comic-Niveau unterwegs sind, um es mal klar zu machen. Wenn meine Vision, meine Mission, meine Idee ist, ich helfe meinen Kunden, sagen wir mal Flüssigkeiten oder auch Gase, von hier nach da zu bringen. Dann habe ich auf einmal klar, dass meine gebogenen Rohre ein Teil davon sind und ein wichtiger Teil davon sind. Dann kann ich mich auch dafür entscheiden, dass ich sage, unser Wie ist, wir machen es mit Rohren, wir machen es nicht mit Schläuchen. Mhm. Nur dann verpasse ich den Abschluss nicht, weil dann spreche ich mit meinen Kunden, dann spreche ich mit denen oder dann höre ich deutlich zu, wenn es um diesen Themenbereich geht, Gase und Flüssigkeiten von rechts nach links zu bringen. Und dann kriege ich auch irgendwann mit, weißt du was, diese ganze Metallrohrkiste, die ist auf dem sterbenden Ast, weil alle machen Plastik, ist viel billiger. Dann habe ich eine Chance zu reagieren. Dann steige ich frühzeitig ins Plastikrohrgeschäft ein. Und ich habe jetzt echt keine Ahnung, wenn wir einen Rohrprofi da draußen haben, schlagt uns nicht. Es kann sein, dass wir jetzt gerade ein bisschen Nur ich glaube, so zum Verdeutlichen macht das, glaube ich, Sinn. Es ist nichts falsch daran, oder ich sage nicht, wir dürfen uns nicht darum kümmern, was wir tun. Das ist Bullshit. Nur, wir dürfen auf keinen Fall die Idee, also das, warum wir es tun und das, was wir tun, dem opfern. Also wir müssen beides haben. Wir brauchen eine Vision, wir brauchen eine Klarheit. Was ist das, was wir als Firma, was meine Organisation erreichen soll? Wenn ich die habe, kann ich Entscheidungen treffen und dann kann ich auch die Entscheidung immer wieder revidieren. Und eine Vision darf so einmal im Jahr auf dem Prüfstand.
Einmal im Jahr, das ist ziemlich häufig für etwas, was ja ein sehr langfristiges, eigentlich nicht erreichbares Ziel sein soll.
Ich sage, sie muss auf dem Prüfstand. Ich sage nicht, sie muss angepasst werden.
Okay, aber fangen wir noch mal ein bisschen weiter vorne an. Ich habe mal vor langer Zeit noch die beiden Begriffe Vision und Mission gelernt. Was hältst du davon und was ist der Unterschied?
Ja, sehr akademisch. Also wie war das doch gleich? Die Vision ist das, was du erreichen willst und die Mission ist dann irgendwie dein größerer, deine Handlung hinten dran oder irgendwie so. Mir sind Begrifflichkeiten an der Stelle ziemlich egal. Aus einem folgenden Grund. Sobald wir mit einem Begriff, also mit einer Nominalisierung, mit einem Wort unterwegs sind, haben wir die Kontrolle über die Idee verloren. Wenn ich mit dir mich über Mission unterhalte, und du machst ein wissendes Gesicht und nickst ganz eifrig dazu, dann glaube ich, dass du den Begriff Mission so kennst, wie ich ihn kenne.
Das könnte schief gehen.
Und das geht meistens schief, gerade in solchen Themen, wo die Leute sehr selten sattelfest sind. Dann hat irgendwer irgendeine Idee von Vision, dann hat irgendwer irgendeine Idee von Mission. Haben die eine Deckungsgleichheit? Meistens nicht. Gerade auf so einer Ebene haben die meistens so eine Deckungsgleichheit von vielleicht der Hälfte oder so. Und deswegen bin ich da gar nicht so unbedingt für die Begriffe an sich. Mir geht's eher darum, dass wir die Idee hinter klar haben. Und dann gibst du dem irgendeinen Namen, also dann kannst du den auch Horst nennen, das ist dann nicht so wichtig. Nur die Leute tun es nicht, nur wenn sie den Begriff haben. Die Leute tun es, wenn sie die Idee verstanden haben.
Ich denke, das kann ich so unterschreiben. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn wir noch ziemlich an der Definitionsstelle sind, was macht eigentlich eine gute Vision aus?
Sie ist kurz und knackig.
Okay, kurz heißt?
Meines Erachtens 5 Sätze, höchstens.
Okay.
3 bis 5 Sätze, die die Visionsdetails rausarbeiten. Die Vision muss jemandem, der mit und bei mir arbeitet, direkt klar werden. Also keine Abkürzung drin zum Beispiel. Oder nur Abkürzungen drin, die im Genre-Kontext jedem klar sind. Eine Vision darf gerne auch attraktiv sein. Und ich habe jetzt die ganze Zeit mein Rohrbiegebeispiel im Hinterkopf. Jetzt könnte es Leute geben da draußen, die sagen, ja, aber wie soll ich da eine attraktive Vision draus machen? Naja, die Vision darf immer um den Kunden gedreht sein. Die darf nicht um mich selber gedreht sein. Also, wenn ich die Vision mache, lieber Mitarbeiter, weil für die sind die Visionen und für mich ja auch. Unsere Vision ist es, wir biegen hier die tollsten Rohre. Dann werden alle sagen, ja, okay, und? Wenn du die Vision aber so umdrehst und sagst, wir helfen unseren Kunden, und dann definiere ich, was der Kunde ist, Flüssigkeiten und Gase von links nach rechts zu bringen, dann hast du auf einmal diese Helferkomponente drin. Dann hast du auf einmal die externe Komponente drin. Dann hast du auf einmal die Komponente drin, wir tun das, weil wir jemandem helfen, weil wir jemandem, weil das das Ziel ist, was wir für unseren Kunden, für unsere Partner erreichen wollen. Mhm. Das ist immer sehr, sehr attraktiv für eine Vision. Also eine Vision aufbauen, die nur auf sich selbst gerichtet ist, so eine Nabelschau-Vision, taugt selten was.
Selten heißt aber nicht nie. Hast du jetzt gerade ein Beispiel im Hinterkopf, wo das vielleicht funktioniert hat oder funktioniert?
Da müsste ich jetzt einen Augenblick drüber nachdenken. Wenn ich's mich so sagen höre, würde ich sagen, das kann qua Definition nicht funktionieren, weil eine Organisation ja immer für irgendjemanden da ist. Die wenigsten Organisationen sind ja für sich selber da.
Vielleicht aber für die Mitarbeiter, das wäre doch auch eine Möglichkeit.
Eine Organisation, die nur für die Mitarbeiter da ist. Da wäre ich jetzt nicht mehr im Business-Umfeld. Da wäre ich jetzt bei sowas wie weiß ich nicht, Stadtverwaltung oder Bundestag, die sind für sich selber da, aber
okay, das ist nicht unbedingt die, die ich jetzt mit Visionär verbinde.
Noch dazu, genau. So, aber eine Geschäftsorganisation dreht sich nicht um sich selbst. Also sollte sie nicht. Eine Geschäftsorganisation muss sich um den oder diejenigen drehen, für die sie einen Mehrwert stiften.
Gut, jetzt haben wir also wir haben jetzt Menschen, die Geschäfte machen wollen, Unternehmer. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so an Unternehmer denke, sehe ich natürlich dann immer die strahlenden Beispiele vor mir, so Leute wie Elon Musk zum Beispiel, der jetzt wahrscheinlich da auf vielen anderen einfallen würde. Man hat das Gefühl, dass diese Menschen morgens aufwachen, haben eine Idee und rennen dann los.
Darf ich da ein bisschen rumketzern?
Bitte.
Du hast den Absatz eingeleitet mit Leute wollen Geschäfte machen. Ich glaube, das ist der Weg ins Desaster.
Okay, zugegeben, den habe ich jetzt nicht gut formuliert und ich weiß es eigentlich auch besser.
Warte, nein, lass uns den trotzdem nehmen, weil so viele da draußen glauben tatsächlich, dass der Sinn einer Firma ist, Gewinn zu machen.
Nee, das ist die Folge.
So sieht's aus, danke. Und Elon Musk steht morgens nicht auf und überlegt sich, wie kann er ein Geschäft machen, sondern der steht auf und sagt, wie kann ich die Welt ein Stück besser machen. Und zugegebenermaßen, wenn dir Tesla gehört, dann kannst du ein bisschen anders spielen, als wenn dir irgendwie die Rohrbiegefirma da hinten gehört.
Ja, zugegeben.
Nur der hat einen anderen Mindset. Und die richtig großen, erfolgreichen, Steve Jobs hat, soweit wir wissen, und ich kenne ihn nicht persönlich, niemals überlegt, wie mache ich Geld. Also natürlich hat er das auch überlegt, nur der hat, genau wie du es gerade gesagt hast, nicht beim Geld angefangen, sondern der ist beim Geld rausgekommen, wenn das so um Sinn macht.
Ergibt allemal Sinn, aber die Frage, die ja dahinter war, ist eine Vision etwas, was man einfach bekommt? Also ist das so eine Art Eingebung, trifft dich ein Strahl morgens aus dem Himmel und du weißt ab dann, was du zu tun hast?
Meistens. Also da gibt es ja jetzt nicht ein richtig oder ein falsch. Selbst diese Strahlvision, wo du morgens morgens aufwachst, oder also ich bin irgendwie mitten in der Nacht aufgewacht, es war 4.23 Uhr, selbst diese Blitze, diese Gedanken, wo sich auf einmal deine gesamte Idee kumuliert, damit fängt es ja erst nur an. Also selbst mit dem Gedankenblitz fängt es ja nur an. Die Großen dieser Welt haben ja nicht angefangen und sind quasi morgens aus dem Bett und haben gesagt, ha, iPad. Und los, morgen mache ich einen neuen Markt. Da war ja schon noch ein Weg dazwischen.
Wäre natürlich einfach, ne?
Ja, aber lass uns an den noch mal rangehen. Mhm. Ich glaube, eine Vision oder die Idee dessen, was ich da tun will mit meiner Organisation. Und ich schwebe jetzt mal ein bisschen frei im Raum. Ich gehe jetzt mal nicht auf die Übernehmer ein, sondern so ein ganz allgemeines Ding. Du hast die Idee oder du baust die Idee für dein Unternehmen, dann denke ich, darf das schon mit einer Idee anfangen, weil das einfach viel inspirierender ist, als wenn du das linksrum machst. Also wenn du sagst, boah, ich bin derjenige, der macht, dass Flüssigkeiten von links nach rechts kommen und Gase gleich mit. Und weißt du was, heiß und kalt ist auch kein Problem. Wenn du von der Position startest, hast du mehr Drive. Du kannst auch von der Position starten und kannst sagen, hier sitze ich nun und was tue ich mit meinem Leben? Flüssigkeiten. Oh ja, von links nach rechts. Der hat weniger Sex, also der rockt nicht so.
Klar.
Die Leute, die erfolgreichen Visionen erzeugen, die haben da irgendwie, die haben da eine emotionale Bindung dran. So, und dann ist es natürlich, dann darfst du, wenn du den fertig hast, dann darfst du diesen Gedanken ruhig noch ein paar Mal kauen, dann darfst du es aufschreiben, dann darfst du Bilder machen, dann darfst du dir gerne, ich habe jetzt seit neuestem The Power of Windows entdeckt und ich mag Microsoft nicht mehr seit 2 Jahren. The Power of Windows heißt, ich habe in meinem Zimmer hier einen riesengroßen Glasscheibe und ich habe ein paar Addings davor und ich habe eine unendlich große Malwand. Das ist total geil, kann ich nur empfehlen.
Okay.
Aufmalen, aufschreiben. Iterieren, hinterfragen, Kram rausschreiben, rausstreichen, immer wieder die Warum-Frage fragen. Warum will ich das machen? Warum will ich das machen? Warum will ich das machen? Um wirklich an den Kern dieser ganzen Übung zu gelangen, an den Kern der Botschaft zu gelangen und den dann aufschreiben.
Okay, dann sind wir ja genau im richtigen Thema, weil jetzt darfst du natürlich gerne mal mich ein bisschen fragen. Ich hatte im Vorgespräch ja zu dir gesagt, vor einem Jahr hätte man den Podcast machen sollen, dann hätte ich mir vielleicht ein bisschen Arbeit in 2016 erspart. Ich hatte ja dieses Thema. Ich habe lange an dem Thema Vision gearbeitet und naja, rat mal, wie es gelaufen ist.
Hervorragend.
Ja, im Ergebnis schon.
Siehst du? Geißel dich nicht so. Ich habe von meinem vorletzten Chef einen Satz mitgenommen und der sagte den mal und ich glaube, ich hoffe, er weiß, was der bedeutete im Sinne von, ich hoffe, er weiß, was der für eine Tragweite hat, wenn man ihn hinherkaut. Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Und wenn du jetzt sagst, du hast 6 Monate lang an der Vision gearbeitet, dann würde ich mal sagen, weißt du jetzt, wovon du sprichst? Glückwunsch, cool.
Ja, spannenderweise eine Geschichte voller Irrungen und Wirrungen. Also ich habe angefangen mit 5 DIN A4 Seiten.
Ja.
Ich habe mir das dann so vorgestellt, wenn ich dann irgendwie zum Investor gehe oder zu einem anderen Unternehmer und der fragt mich, und was ist deine Vision? Ah, Moment, ich habe hier ein Skript vorbereitet.
40 Seiten PowerPoint, pass auf, ist eine Stunde rum, nimm dir Platz, mach's dir bequem.
Ich vermute, das hätte dann nicht so gut getaugt, das ist wohl wahr.
Genau.
Spannenderweise, und das ist die Frage, die ich jetzt gerade an dich habe, bei mir war der Schlüssel, um das Ding einzukürzen, einer der Schlüssel, über die ich gestolpert bin, war eigentlich eine Antipathie gegenüber etwas. Ist das auch okay?
Beschreib mal.
Ganz konkret, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie mein persönliches Verhältnis zur Technologie ist und habe das in Vergleich gesetzt zu anderen Menschen, die ich kenne, die ein sehr konträres Verhältnis dazu haben. Das heißt, eigentlich habe ich meine Vision daraus entwickelt, dass ich nicht so sein will wie bestimmte andere.
Mhm. Und wenn du sagen kannst, was du nicht willst, kannst du ja quasi automatisch sagen, was du willst.
Genau, das war die Hilfestellung, die es mir dann erlaubt hat, dann auch den Twist da reinzubringen.
Genau, deswegen hilft er auch. Nur eine Vision muss ein paar Kriterien erfüllen. Eine Vision muss halbwegs selbst erreichbar sein. Also es hilft nicht, wenn du dir eine Vision baust, wovon du mit keiner Faser deines Körpers glaubst, dass du da irgendeinen Einfluss drauf hast.
Mhm.
Die Vision meiner Firma ist es, nehmen wir mal so ein Kitschding, den Hunger in der dritten Welt zu beenden. Ja, gut. Da hat sich jetzt in den letzten 100 Jahren jeder das Bein dran ausgerissen. Glaubst du das wirklich? Wenn du das glaubst, okay, hau rein. Aber wenn du sagst, ja, dann lass es.
Das klingt zwar schön im Marketing, aber ist nicht wirklich das, was ich glaube.
Ja, genau. Und wenn du an der Stelle bist, dann frag mal lieber so eine Marketingagentur, weil dann brauchst du die ganzen Buzzwords nachhaltig und unsere Mitarbeiter sind das Wichtigste und diesen ganzen Bullshit, den jeder erzählt, der aber de facto bei 90% der Organisationen schlicht gelogen ist.
Moment, da muss ich jetzt mal gerade einhaken. Dieses Mitarbeiter in den Fokus nehmen. Ich würde sofort unterschreiben, dass bei 90% gelogen ist, die es sagen. Wie können aber die 10%, bei denen es wahr ist, es trotzdem aussagen? Und dass es auch als wahr angenommen werden kann.
Harte Fakten zeigen.
Okay. Mit anderen Worten, so eine schöne Seite. Oh, guck mal, das
machen
wir.
Nein. Schöne Seite ist gelogen. Das ist alles Marketing und Marketing kann schreiben, was du willst. Also es hieß ja mal in unserer Jugend, Papier ist geduldig. Heute können wir sagen, das Internet ist geduldig. Also das Internet ist ja sogar noch geduldiger als Papier. Ich halte es da mit Bernd Gierob, der vor einer ganzen Handvoll Folgen das tatsächlich mal per Laserstrahl fokussiert hat. Wenn der Arbeitsdirektor oder der Mitarbeiterverantwortliche nicht im Vorstand sitzt, ist es Quatsch. Ja. Wenn du keinen Direktor für die Mitarbeiter hast, dann erzähl mir nicht, dass deine Mitarbeiter deine wichtigsten sind. Du hast aber gleichzeitig einen Direktor, der für die Fertigung zuständig ist und der sitzt im Vorstand. Aha, können wir mal bitte über Prioritäten sprechen? Das meine ich mit harten Fakten. Meines ernst und dann meines auch ernst.
Jetzt hat aber nicht jede Firma Direktoren für alle möglichen Posten. Ich gehe jetzt mal zwei, drei Größenordnungen runter. Wie machen die es?
Ja, das hängt so ein bisschen von der Organisation ab. Also natürlich, bei einer 10-Mann-Organisation, ja, da würde ich es auch umdrehen. Eine 10-Mann-Organisation kann sich nicht so Arschloch benehmen wie eine große AG. Also, weil dann fliegt die auseinander. In einer großen AG, da hast du halt irgendwie mal, weiß ich, so 10-15% an Schwund. Und wenn es der Vorstand mal richtig übertreibt, dann vielleicht auch mal 20, aber interessiert auch keinen. Mach das mal in deiner kleinen GmbH mit 10 Leuten. Sure. Da ist ja jeder unique und einzigartig. Wie kannst du das bei denen machen? Naja, indem du es zeigst. Also es hindert dich niemand daran, mal eine Tüte Kekse mitzubringen. Es hindert dich niemand daran, mit deinen Leuten eine Feier zu feiern. Und all diese ganzen Geschichten. Nimm deine Mitarbeiter ernst. Ich meine, die machen dein Geld, nicht du.
Das ist wohl wahr. Jetzt wollen wir aber die Mitarbeiter auch dazu motivieren, oder ihnen die Möglichkeit geben, sich an etwas zu orientieren, womit sie uns Geld machen können. Also ich mag die Aussage, ich nicht, sind nicht dazu da, mir Geld zu machen. Es ist eine Folge.
Danke.
Aber
das ist eine Folge, ja.
Wie kann ich jetzt konkret an meiner Vision arbeiten? Also ich habe jetzt, wie gesagt, meine Erfahrung ist, ich habe irgendwann mal angefangen zu schreiben und war dann erschreckt darüber, dass es dann 5 Seiten waren und habe mir überlegt, okay, das wirst du niemandem kommunizieren können. Das wird ein wenig schwierig. Und dann ging es letztendlich ans Kürzen. Und das Kürzen hat 6 Monate gedauert.
Naja, dann ist es bestimmt ein gutes Ergebnis, was da rausgekommen ist. Wenn du Lass mich mal darüber nachdenken. Du darfst ja erstmal klar haben, auf einem extrem hohen Level, warum es diese Firma gibt. Entweder die du bauen willst oder die du übernimmst. Und jetzt, wir können ja mal so ein bisschen in den Nachfolgekontext gehen. Ich würde mich überhaupt nicht wundern, wenn ganz viele Firmen übernommen werden, wo es diese Auseinandersetzung mit dem, warum gibt es diese Firma, überhaupt nicht gibt. Ich kenne zwei Nachfolgen aus dem eigenen Umfeld und die sind nicht repräsentativ. Nur da hat sich Sohn und Papa, also bei dem einen hat super geklappt, Papa hat gesagt, weißt du was, hier mach und mach, und dann haben wir ganz viel Bier getrunken, weil Söhnchen hat natürlich was anders gemacht als Papa und Papa war total pisst. Und
ist jetzt nicht so ungewöhnlich.
Ich hörte davon. Und die haben beide, bei dem anderen ging es dann halt so ein bisschen, das ging also nicht ganz schief, aber die haben aber beide nur die Diskussion über das Wie geführt. Diese Scheiße mit dem Internet braucht doch kein Mensch.
Meine Frage ist eine Modeerscheinung, die geht vorbei.
Geht vorbei, genau. Das hörten wir jetzt von Leuten, die wir, oh mein Gott, von solchen Clowns werden wir geführt, wow. Das war eine Diskussion übers Was, das war nicht eine Diskussion übers Warum. Weil die Frage, solche Diskussionen lassen sich ja relativ einfach einkassieren. Und jetzt ziehen wir wieder auf die Vision. Warum willst du das denn machen? Also bleiben wir bei diesem Beispiel. Söhnchen will irgendwas mit Internet machen. Und Papa sagt, das Internet ist eine Modeerscheinung. Okay, ihr Lieben, was wollen wir erreichen? So, und jetzt sind wir an der Stelle, dass Söhnchen sagt, ja, pass auf, mein Unternehmen muss ein bisschen bekannter werden. Wir sind jetzt sehr regional aufgestellt. Wir wollen Sichtbarkeit erlangen. Jetzt kann Papa immer noch sagen, ja, Internet ist Quatsch. Nur jetzt kommt er aus einer anderen Position. Weil jetzt wäre die Frage vom Sohn, ja, okay, du sagst, Internet wollen wir nicht. Habe ich verstanden. Ja, genau, wir machen wir nicht. Gut. Was ist dein Vorschlag, um mehr Reichweite zu erzeugen? Brauchen wir nicht.
Das ist aber okay. Fiese Psychologie.
Ist keine Psychologie. Das ist so, also das, so machen wir Erfolg oder halt auch nicht. Wir müssen aus diesen Positionen rauskommen. Mann, oh, das haben wir schon immer so gemacht. Nein.
Oh Gott. Der Satz, den ich am meisten hasse.
Ja, klar. Und auch der zeigt ja üblicherweise aufs Was, nicht aufs Wie. Das kann ja sein, dass wir das alles so früher so gemacht haben. Und ich habe in meinem ersten Leben quasi eine Maschinenbauausbildung und also eine Schlosserausbildung. Und da habe ich den Satz auch öfter mal gehört, wo ich so denke, sag mal, Leute, ich konnte es noch nicht artikulieren, aber ich stand dabei und sagte, das ist doch Quatsch. Ich repariere das nicht, ich schmeiße das weg, das Ersatz kostet 3 €. Wenn ich mich dann eine Stunde ransetze, kostet 50 €. Seid ihr doof?
Das haben wir schon immer so gemacht.
Was ist der größte Feind des zukünftigen Erfolges?
Der Vergangene.
Exakt. Wenn also Papa sagt, das haben wir noch nie so gemacht. Ja, das stimmt. Und Zeiten ändern sich.
Dazu gerade mal eine Frage. Ich habe vor ein paar Monaten gerade in dem Kontext einen Artikel gelesen, dessen Überschrift war, ich sage dir nur die Überschrift, dann weißt du schon, worauf ich hinaus will. Companies can't be great until they almost failed.
Ja. Echt? Muss das so sein?
Ich hoffe nicht, aber ich habe tatsächlich in meinem persönlichen Umfeld die Erfahrung gemacht, dass eine gute Veränderung eigentlich erst dann passiert, wenn es eine Not dazu gibt, wenn es richtig Druck gibt.
Menschen verändern sich aus zwei Gründen. Große Schmerzen oder große Ziele. Organisationen gibt es nicht. Es gibt nur Menschen. Und wenn Menschen nicht gelernt haben, große Ziele zu entwickeln und sich aufgrund von großen Zielen zu entwickeln, sondern sich immer nur, und ich mache das keinem zum Vorwurf, nur wir sind alle so konditioniert seit frühester Jugend, dass wir uns nur dann bewegen, wenn wir irgendwo einen Schmerz haben. Warum müssen Vorsorgeuntersuchungen beim Arzt beworben werden? Na klar, weil keine Sau hingeht. Weil, tut doch, ist doch, mir tut nichts weh, ich muss nicht zum Arzt. Wow. Das ist in Organisationen exakt das Gleiche, weil es keine Organisationen gibt. Die tun alle nichts. Gestern ging es noch, jetzt geht es ein bisschen schlechter, das kommt schon wieder. Jetzt geht es ein bisschen viel schlechter, das kommt schon wieder. Jetzt geht es ein bisschen ganz viel schlechter. Jetzt bricht die operative Hektik aus. Und jetzt ist es irgendwann an dem Punkt, wo irgendwer kommt und sagt, ich bin da mal vom Amt, Sie haben einen Insolvenzantrag bekommen von außen, weil Ihre Kunden glauben, Sie sind nicht mehr zahlungsfähig. Wie machen wir jetzt weiter? Und jetzt bist du selbst, jetzt hast du dich selber an den Punkt gebracht, wo du keine Handlungsoptionen mehr hast. Wo du mit Handschellen auf dem Rücken, vielleicht sogar sprichwörtlich, von fremden Menschen an die Wand gedrückt wirst und jetzt musst du was tun. Sonst geht die ganze Butze hops. Und das ist die bescheuertest mögliche Situation, in der du sein kannst.
Jo, das ist richtig. Aber leider glaube ich, dass tatsächlich die Mehrheit sich erst an der Stelle ändert. Ich glaube, da ist die Konditionierung stärker als eigentlich das Wissen, weil es ist ja nicht so schwer zu verstehen, dass große Ziele auch was Schönes sind.
Ja, und guck dir doch mal an, die großen erfolgreichen Unternehmen, Google und Tesla, die haben ja alle Visionen wie bescheuert. Die wissen, wofür sie da sind. Deswegen machen die auch so hundsviel Geld.
Sind Visionen vielleicht aber auch ein kulturelles Ding? Also das ist jetzt eine Beobachtung, die ich so ein bisschen mache, dass die kulturellen Unterschiede zwischen, sagen wir jetzt mal, Deutschland und den USA da auch dabei helfen, das nicht zu tun.
Ja, da muss ich leider ein bisschen zustimmen. Wir sind hier noch so ein bisschen in dieser preußischen Arbeiter, tu Gutes und rede nicht drüber, Ingenieur macht alles perfekt Nummer unterwegs. Das ist eine gute Eigenschaft, weil jetzt sind wir bei so Begriffen wie Nachhaltigkeit. Es hat einen Grund, warum der deutsche Maschinenbau immer noch boomt wie verrückt, weil du kannst dich drauf verlassen, wenn du eine Blechpresse aus Deutschland kaufst, dann tut die. Und wenn du die aus für einen halben Preis aus einem anderen Land kaufst, die vielleicht auch nicht mit dem griechischen Alphabet unterwegs sind, naja, dann muss das nicht sein, dass die in einem Jahr noch tut. Stimmt, passt auch. Und die Zeiten werden lauter. Mach dein Smartphone auf und sag mir, was du siehst. Und dann mach mal Piep, wenn du mal keine Werbung siehst. Und ich werde nicht oft Piep hören. Die Konkurrenzsituation wird immer größer, weil einfach Transport nichts mehr kostet. Also, wenn du deinen Webshop aufmachst, hast du auf den Schlag, weiß nicht, wie viele Leute sind im Internet? 4 Milliarden? Buff, 4 Milliarden potenzielle Kunden. Bang. Du kannst, was auch immer du machst, überall bestellen. Und ich habe jetzt gerade ein neues Handy gegönnt und ich habe mir dafür so ein Cover gekauft und das Cover kostet 6,95 Euro oder 7 Euro oder irgendwie sowas. Und jetzt kriege ich eine Empfangsmail von Amazon und die sagen, ja, alles super, ist gerade geschippt worden, hast du in 2 Wochen.
Autsch.
In zwei Wochen? Und wenn du tiefer reinbröselst und mal ein bisschen liest, was das sein soll, die haben jetzt mit der Produktion in China angefangen und legen das jetzt in Container. Ernsthaft, das Ding kostet unter 10 Euro und ich habe Build to Order. Ich krieg das, weil die es jetzt gerade herstellen? Wow. So. Wir haben eine riesengroße Konkurrenzsituation, in der zu überleben erfordert, dass du sichtbar wirst. So oder so oder so. Wer dich nicht sieht, kann ich nicht kaufen. Ich meine, das ist ganz trivial. Und viele haben so einen Standortvorteil. Sagen wir mal, also die Leute, die nicht eine Produktion aufziehen können, die aus Übersee importieren kann, die haben einen Standortvorteil. Also der Klempner um die Ecke, der wird auch morgen noch der Klempner um die Ecke sein.
So. Ja.
Weil den aus China einfliegen zu lassen, könnte ein bisschen anstrengend werden. Und auch der hat die Konkurrenten aus dem Osten. So, und so ein polnischer Klempner, habe ich mir sagen lassen, ist günstiger als ein deutscher Klempner. Und ich habe keine Ahnung, wovon ich gerade rede, weil ich mit Klempnern nichts zu tun habe. Deswegen kann ich das Beispiel ruhig nutzen. Wie macht jetzt also der deutsche Klempner, dass jeder weiß, dass er der deutsche Klempner ist und dass der, und jetzt, was auch immer sein Marketing-Pitch ist, deutsche Hand Wertarbeit liefert? Vielleicht ist das sein Pitch. Wie kriegt es raus? Keine Ahnung. Wenn das keinem sagt, kann es keiner wissen.
Und so, das ist also, so ein bisschen die Schwäche, die ich sehe. Ja, da ist schon ein bisschen was dran.
Und jetzt sind wir bei diesem zurück auf die Eingangsfrage, ob wir in Deutschland so kulturell so ein bisschen mit Visionen so ein bisschen schräg gehen. Ich habe mit dem Begriff Visionen an der Stelle also richtig geschluckt, als jemand den Begriff Propaganda daneben stellte.
Autsch.
Genau. Und hier in Deutschland wissen wir, wo der Begriff Propaganda herkommt. Wir haben das ja auch professionalisiert, also ne, mit dem, es gab ja sogar ein Ministerium dafür. Da stehen wir uns selber im Weg. Da stehen wir uns wirklich selber im Weg. Ich kann meinem Papa nicht erklären, dass ich arbeite und dass ich das, was ich tue, für eine Idee tue, wovon ich weiß, dass ich sie nicht flächendeckend erreichen werde. Also das ist mir jetzt schon klar. Nur, ich werde viele Leute damit beeinflussen und viele Leute werden Teile von meiner Vision übernehmen und werden dann mit ihren Führungskräften oder mit ihren Mitarbeitern die Welt ein kleines Stückchen besser machen. Der guckt mich an und sagt ganz fassungslos, ja, wie verdienst du denn damit? Und dann sage ich ihm die Zahlen, dann guckt er auch wieder ein bisschen fassungslos, aber der fängt nicht an bei, was wollen wir denn mal tun? Und ich weiß auch, wo der herkommt. Also der hat ja eine Erziehung, also der ist im letzten Krieg noch geboren worden und der hat natürlich eine Mangelerziehung hinter sich. Weil der weiß noch, was Hunger ist. Und wenn wir hier uns hinstellen und sagen, ich habe Hunger, Quatsch, du hast bestenfalls Appetit. Oder üblicherweise Langeweile. Hunger hast du noch nie gehabt. Wenn ich aus so einer Erfahrung rauskomme, dann ist das natürlich schon ein Sprung hin zu sagen, lass uns doch mal anfangen, was wollen wir Gutes in die Welt zurückgeben? Den Sprung darfst du erstmal tun, dass du dir selber erlaubst, ich bin nicht hier, I'm not here for income, I'm here for impact.
Das ist eine schöne Aussage.
Ja, wenn du wegen Income hier bist, dann fängst du an einer Stelle an. Meines Erachtens wirst du da nicht erfolgreich und ich glaube auch nicht, dass das auf Dauer Spaß macht. Wenn du bei der Frage anfängst, wie kann ich diese Welt ein kleines bisschen besser machen, dann kommst du mit ein bisschen Glück raus und bist der Entfinder von Tesla.
Ich hatte jetzt gerade vor einigen Episoden hatte ich eine Episode mit meiner Frau gemacht. Das war eine sehr bewusste Entscheidung, weil sie ist Angestellte in einem anderen Unternehmen, nicht in meinem. Und sie ist mit dem Unternehmer verheiratet. Das ist eine sehr spannende Konstellation. Wir haben da viel drüber gesprochen und sie sprach davon, dass sie manchmal Probleme hat mit der Begeisterungsfähigkeit, die Unternehmer an den Tag legen. Ist es das, was uns wirklich unterscheidet von den Angestellten TM, um Gottes Willen, habe ich gerade was Falsches gesagt, aber gut, egal.
Nein, ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube, dein Podcast wird wahrscheinlich eher nicht von Angestellten gehört, sondern wir sind hier unter uns. Und ich glaube, so wird erfolgreich unternommen. Also, wenn ich Unternehmer bin, habe ich alle Freiheiten dieser Welt. Und ich weiß, ihr Lieben, ihr glaubt, ihr seid eingebunden und ihr könnt euch nicht bewegen. Puh, ernsthaft, es stimmt nicht. Ihr könnt euch bewegen, wenn ihr wollt.
Ja, das glaubt mir auch nie jemand. Immer wenn ich sage, jeder Mensch hat zu jedem Zeitpunkt eine Wahl, kriege ich dann immer zurück, nein, das stimmt nicht. Das stimmt aber.
Genau. Und ich verstehe auch, wo das herkommt, weil es ist sehr einfach, beschäftigt zu sein. Das ist ja der Weg für die Lullis. Wenn ich immer nur das mache, was mir fremde Menschen sagen, dann kann ich natürlich den ganzen Tag operative Hektik verbreiten, renne den ganzen Tag in der Gegend rum mit hochgekrempelten Ärmeln und aufgemachter Krawatte und fühle mich ganz nach wie die Feuerwehr. Ja, kann man machen. Ist super einfach, weil es von außen getriggert ist. Ist aber der Weg ins, also damit erfülle ich die Wünsche fremder Leute. Ist das der Grund, warum du Unternehmer geworden bist? Ich habe eine klare andere Idee dazu. Jetzt zurück zum Thema Begeisterungsfähigkeit. Ich glaube oder ich beobachte, alle Menschen sehr begeistert starten. Die ersten 5, 6, 7, 8, 9 Jahre. Da sind alle Menschen super begeistert über alles Mögliche und sei es die Blume und der Schmetterling. Guck dir die Kids an. Und dann geraten sie in unsere Erziehungshände. Und dann erzählen wir denen, dass ja Begeisterung total unmännlich ist und wir müssen ja alle immer cool sein und wir dürfen ja hahaha. Ich glaube, da wird ganz viel Begeisterung aberzogen.
Mhm.
Weil auch die Angestellten, von denen wir jetzt so ein bisschen, sagen wir mal, schwarz-weiß die These aufstellen, dass die ja nicht begeistert sind. Guck mal, was die machen, wenn sie aus dieser Organisation raus sind.
Ja, das sind sie plötzlich begeistert. Das ist der helle Wahnsinn.
Dann sind die auf einmal, dann haben die Hobbys, wo du denkst, wow, dann sind die Vorsitzende von irgendwelchen Vereinen, dann führen die Feuerwehr, dann machen die, dann tun die, dann. Und du denkst dir, kann ich die Power, die du jetzt entwickelst, bitte zwischen 9 und 17 Uhr haben? Also, wie kriege ich denn das hin? Menschen sind begeistert. Manche haben einen Wert versorgt sein, der so groß ist, dass sie keine Risiken eingehen. Und wenn ich diesen Wert habe und sage, mir ist ein sicheres Einkommen das Wichtigste von allem, dann gehe ich in diese Zeit-gegen-Geld-Geschichte. Und dann tausche ich das ein und dann ertrage ich meinen Job und dann bin ich halt kein Unternehmer. Fein.
Ist doch okay, weil ohne die könnten auch Unternehmer nicht ihre Ziele erreichen.
Ja, na klar. Da ist nichts falsch dran. Nur, ich glaube, Unternehmer dürfen begeistert sein von dem, was sie wollen oder was sie tun, weil zum einen ist das ein riesen Antriebsfeder, total cool. Und zum anderen hilft dir das dann auch, ich meine, beschönigen wir es ja nicht, gerne mal durch schlimme Zeiten.
Es hilft, ja.
Wir zitieren jetzt den Elon Musk hier ständig, der so viel Geld hat, dass der seine ganzen Patente quasi Open Source macht, wo alle dabei stehen und sagen, sag mal, geht's dir noch gut? Ist das doch Selbstmord, oder? Du kannst doch nicht du hast deine gesamte F&E gerade verschenkt, ehrlich. Und ja, also selbst wenn der ab morgen kein Geld mehr einnehmen würde, ich glaube, der könnte entspannt weiterkommen. Ja. Das geht ja vielen Selbstständigen nicht so oder vielen.
Den allermeisten. Also ich meine, klar hat jeder bei dem Thema dann so jemand wie Musk oder Jobs vor Augen, aber das macht ja nicht wirklich die Masse aus. Das sind schillernde Ausnahmefiguren.
Naja, da gehe ich schon nicht so richtig mit, weil ganz viele, die ich kenne, die im selbstständigen Bereich unterwegs sind, die sind glücklicher und du hast recht, die haben vielleicht nicht so viel Geld wie ein angestellter Abteilungsleiter.
Nö.
Nur die sind alle durch die Bank, die machen alle Sport, die ernähren sich alle vernünftig, die sind alle entspannt, die haben alle Lächeln auf dem Kopf und die freuen sich alle auf morgen.
Das ist doch schon mal eine Ansage, womit man sagen kann, das ist ein Leben, das ich haben will, oder?
So sieht's aus. Und wenn ich in der Zeit gegen Geldfalle bin, dann kriege ich halt Schmerzensgeld. Und dann habe ich irgendeinen scheiß Job, da kriege ich dann zwar irgendwie, weiß nicht, 50.000, 100.000, 150.000. Und ich bin froh, wenn diese Dreckswoche endlich rum ist und ich endlich mein Telefon ausschalten darf. Und oh, scheiße, Montag geht's weiter. Super, da hast du ja auch keinen Bock drauf. So, sind Unternehmer begeistert, Herr? Hoffe ich. Und ich glaube, alle begeisterten Unternehmer haben auch die Chance, erfolgreich zu sein.
Jo, ich denke also, wenn jemand das wäre, einfach weil er den Titel haben will und nee, das wird nichts. Also du musst schon irgendeine Begeisterung haben, sonst geht das nicht.
Ja.
Aber so, jetzt. Meine Frau hat mir auf jeden Fall mitgeteilt, dass sie damit ab und zu überfordert sei und das auch manchmal sehr kritisch sieht, weil das natürlich auch so ein gewisses Flipper-Automaten-Denken hat. Also die Kugel geht von links nach rechts, von links und oben, unten, ganz schnell. Also man wechselt sehr schnell Kontexte, was für mich völlig okay und normal ist, aber für sie offensichtlich nicht so.
Ja, und das da kenne ich auch Unternehmer, die da anders drauf sind. Selbst in der Angestellten-Tätigkeit gibt es Leute, die begeistert sind. Nur das sind denn die, die üblicherweise ein einziges Leiden haben. Und das Leiden ist, sie dürfen nicht so, wie sie wollen. Die rennen halt ständig gegen irgendwelche Governance-Abteilungen oder irgendeinen Schrott in irgendwelchen Unternehmen. Und die werden ständig eingebremst.
Das tut mir auch immer wahnsinnig leid, wenn ich solche Menschen sehe.
Ja. Und das wird aber besser, das wird besser. Immer mehr treffen die richtige Entscheidung. Jetzt nochmal wieder zurück zur Vision.
Genau.
Ich glaube, Begeisterung ist ein super Treiber für eine Vision. Weil jetzt brauchst du ja nur noch, dich zurückzulehnen und mal reinzufühlen in dich selber. Was ist es denn, was mich begeistert? Und wenn du da immer wieder hinterfragst, okay, was ist das, was es wirklich ist? Was ist dahinter? Was ist dahinter? Warum will ich das? Was ist dahinter? Dann kommst du ja quasi automatisch so auf die Lichtung des Waldes, wo dann in der, diese große goldene Statue steht, wo deine Vision mit abgebildet ist. Das ist dann ja relativ einfach.
Du machst aber jetzt ungefähr ein paar Schritte zu schnell. Also die Realität ist, und das ist vielleicht aber auch ein ganz konkreter Tipp, den ich auf jeden Fall, vielleicht aber auch du aus deiner Erfahrung mitgeben kannst. Ich habe in diesem halben Jahr das, was ich da geschrieben habe, immer und immer wieder selbst gelesen. Ich habe es aber nicht immer nur selbst gelesen, sondern ich habe es auch an jemanden gebounced, der mich kennt.
Ganz wichtig. Um geistige Inzucht zu vermeiden.
Genau, und das war unglaublich wertvoll. Also vielen Dank an Françoise an dieser Stelle, die hat mir da sehr geholfen. Ohne die wäre das nämlich überhaupt nicht zustande gekommen. Ist das ein gängiges Werkzeug, wenn ich mal
gerade... Ja, klar, weil du... Hier sind wir wieder am Anfang. Du machst ja dein Unternehmen nicht für dich, also du solltest es zumindest nicht machen, sondern du machst ja dein Unternehmen für irgendwen. Und es macht immer Sinn, mit dem irgendwen, also den erstmal zu kennen, und mit dem dann zu reden. Weil das hilft ja nichts, wenn du quasi 3 Jahre dich ins Kämmerlein setzt und dann mit einer coolen Vision rauskommst und der ganze Markt sagt, was ist das denn? Brauchen wir nicht. Das hilft ja auch nicht. Und es macht schon Sinn, dass die Vision anfängt mit, was ist, also für wen mache ich was?
Pass mal auf, lass uns mal die Anleitung, also die Tipps und Tricks, wie man da hinkommen kann, lass uns die mal noch einen Schritt zurückstellen. Ich würde gerne noch eine Überleitung schaffen, nämlich das Thema Nachfolge. Die Nachfolge ist ja ein anderer Kontext, also du trittst ja meistens, hoffentlich geplant, manchmal auch ungeplant, wie in meinem Fall, in die Fußstapfen von jemandem. Das heißt, du übernimmst etwas, was schon entsteht, was hoffentlich aus einer Vision, also einem, ich möchte etwas verändern und zwar zum Besseren, aus diesem und diesem Grund entstanden ist. Was ist es da notwendig, dass der Nachfolger eine eigene Vision hat oder soll er einfach die übernehmen, die da ist?
Wenn eine da ist, ist die ja mal ein ganz guter Startpunkt. Jetzt bin ich deswegen so ein bisschen skeptisch, weil ich, also gehen wir von Generation 1 auf Generation 2. Generation 1 hat gegründet und die oder der weiß schon noch sehr deutlich, warum der Laden entstanden ist. Und auch da würde ich mal sagen, der absolute Großteil der Leute kann es nicht erklären. Ich habe in meinen Programmen sehr oft arbeite ich mit Geschäftsführern zusammen, die genau an der Frage nicht weiterkommen, wenn ich sie frage, warum sollen deine Leute Montagmorgen wieder zu dir kommen? Und jetzt nimm mal die Kohle weg, Geld kriegen sie woanders auch her. Da kriege ich immer nur glasige Augen. Deswegen würde ich da gar nicht mal so, ich glaube, die Frage ist eher theoretisch, also muss der die Vision übernehmen, weil ich befürchte, da ist bestenfalls eine unformulierte Idee, schwebt da irgendwo rum. Mit ein bisschen Pech ist vielleicht die auch schon verschütt gegangen und die ist nicht da, sondern die ist nicht formuliert worden.
Ach komm, also sind wir doch mal ehrlich, in den meisten Unternehmen hängt doch irgendwo an der Wand, wir wollen 10% stärker wachsen als der Markt, das ist unsere Vision.
Oh, echt jetzt?
Ich wollte dir eine Vorlage liefern.
Ja, die ist mir zu platt. Das ist keine Vision, das ist Schwachsinn. Ich hab das in meinem Podcast mal Rattenzählen genannt. Und zwar, es gibt so eine nette Geschichte oder Anekdote, nenne ich es mal Anekdote, weil ich habe die Wurzeln dazu noch nicht, dass in der Besatzungszeit in Indien irgendwann eine Rattenplage in Indien war und dass der englische Stadtkommandant dann halt diese Rattenplage Herr werden wollte und was der gemacht hat, ist einen Penny pro tote Ratte bezahlt hat. Was dann überhaupt nichts an der Rattenplage geändert hat, aber es gab auf einmal tonnenweise Rattenfarmen, weil ich meine, Ratten zu züchten ist jetzt kein so kompliziertes Ding. Und dann gibst du da einen auf den Kopf und dann gibst du die ab. Ja, das ist so schön dumm von Leuten, die nicht wissen, wozu die Firma da ist. Das siehst du so gerne bei Übernahmen, bei Private Equity und so Quatsch. Die haben üblicherweise keine Idee mehr, wofür es die Firma gibt, sondern die gucken nur noch drauf, wie viel Geld können sie da rausdrücken. So, und solche Firmen sind dann ja auch meistens. Also das sind ja selten, dass da Erfolgsgeschichten rauskommen.
Mir würde jetzt keine einfallen.
Genau, eben. Und die, das ist keine Vision. Die Frage ist, was will die Firma für wen leisten? Wie macht sie das Leben für wen besser? Was ist das Problem, was die Firma löst? Wenn ich das formuliert habe, jetzt sind wir wieder zurück. Jetzt wird übernommen. Also nehmen wir mal den schönen Fall. Die Übernahme, hast du so irgendwie 3, 4, 5 Jahre Zeit mit. Jetzt hast du ja Jetzt darfst du dich, glaube ich, als Neuübernehmer, als Neugeschäftsführer dem Thema mal widmen und darfst dann mit Mama oder mit Papa mal drüber reden. Und jetzt gibt es wahrscheinlich die Möglichkeit, dass Mama oder Papa wieder gar nicht weiß, wovon ich rede, weil der Laden läuft doch. Dann sagst du, okay, alles schön, und dann machst du dein eigenes Ding. Mit ein bisschen Glück hat Mama oder Papa aber doch eine Idee. Du kennst diese Firma ja, also wenn wir jetzt im Familienübernahme-Kontext sind, du kennst den Laden ja dein Leben lang.
Ja.
Wenn du eine Firma kaufst, also du übernimmst die Firma von einem Externen, würde ich schätzen, ohne dass ich das jemals gemacht habe, setzt du dich da ja erstmal hin und guckst dir den Laden an, bevor du den kaufst. Dann hast du ja auch eine Idee, was die Firma erreichen will. Also die, oder was die Vision ist, die du mit der Firma, mit den Assets, die du übernimmst, was du umsetzen kannst. So, und ich glaube, dann darfst du losgehen und darfst tatsächlich einen großen Schnitt machen und sagen, so, pass auf, neue Organisation. Ich bin der neue Geschäftsführer, der neue Eigentümer, was auch immer. Das ist das, was wir erreichen wollen, damit du mit so einem großen, sauberen Schnitt anfängst. Und dann nimmst du dieses Plakat mit den 10% runter und hängst da eins dann drüber.
Bist du dir sicher, dass das eine erfolgsversprechende Taktik ist? Also ich gebe dir jetzt einfach mal ein bisschen Feedback dazu. Also ich hätte Bedenken, dass du das mit dieser harten Schnittvariante machst. Also es ist okay, was Neues zu entwickeln, bin ich sogar absolut dafür. Aber der harte Schnitt überfordert auch manchmal die Menschen, mit denen man das eigentlich machen möchte.
Das ist das, was ich meinte. Dann weißt du, was du für Assets hast. Und das ist jetzt so ein bisschen, ich bin da leider immer noch so ein bisschen industriegemindet. Da zählen die Mitarbeiter mit. Ich würde trotzdem eine klare Ansage machen. Nicht unbedingt einen klaren Schnitt, nur ich würde denen schon deutlich sagen, ihr Lieben, das ist das, wofür wir jetzt arbeiten. Wird es erstmal ein paar irritierte Gesichter geben? Natürlich. Als ich meine letzte Abteilung übernommen habe, gab es auch sehr irritierte Gesichter. Wovon redet der Mann? Und da dürfen die dann durch. Weil ich glaube, noch schlimmer als überforderte Mitarbeiter sind verwirrte Mitarbeiter.
Mhm.
Wenn du den Laden übernimmst und das irgendwie so ein bisschen versuchst, irgendwie Stealth zu machen, so unterm Radar durch. Wir machen genau wie vorher. Also erstmal verleugnest du dich dann ja selber, weil du hast genügend Dinge, die du nicht so machen willst, wie Mama oder Papa oder der vorherige Eigentümer. Und neue Besen kehren gern. Ich glaube, das macht schon Sinn zu sagen, pass auf, so machen wir das neu. Trefft eine Entscheidung. Ihr könnt auch gehen. Also auch das spielt ja auch damit mit rein. Werden die wenigsten. Ich würde da schon, also ein harter, das hört sich jetzt so an, als ob ich einen harten Bruch mache im Sinne von, wenn ich hier Chef werde, fangen wir morgens um 4 an und nicht erst um 8 oder so. Das ist ja nicht gemeint, sondern es ist ja gemeint, jetzt wird anders gedacht oben. Und das darf ich ja schon klar machen. Das ist mein Job. Ich arbeite am Unternehmen, nicht im Unternehmen.
Ja, das ist natürlich ein sehr frommer Wunsch. Also ich habe Mehrrad auch gelesen, aber die wenigsten Geschäftsführer in einer bestimmten Größe können wirklich Vollzeit am Unternehmen arbeiten.
Vollständig richtig. Und ich glaube, das hat auch keiner gemeint, vollständig, also Vollzeit.
Das wäre ja wunderbar.
Ja, geht so. Die Frage ist, wie groß muss ein Unternehmen sein, damit du einen hast, der den ganzen Tag Visionen macht und würde ich jemanden haben wollen, der den ganzen Tag nur Visionen macht? Meine Antwort ist nein. Ich möchte, dass der mindestens die Hälfte des Tages sich anguckt, was wir wirklich tun. Okay. Also beim Kunden ist Tagesgeschäft anguckt. Und da sind, glaube ich, Eigentümer schon ganz gut aufgestellt. Und dieses Visionsthema, das dürfen wir jetzt auch nicht überstressen. Also das ist ja kein 50-Stunden-die-Woche-Job.
Nee.
Um eine gute Vision fertig zu machen, läuft es ja genau, wie du das gemacht hast. Du lässt das Ding kochen im Kopf. Das Unterbewusstsein arbeitet die ganze Zeit daran. Und du hast ja jetzt nicht ein halbes Jahr lang 40 Stunden, 50 Stunden, 60 Stunden die Woche auf dein Blatt gestarrt und hast gesagt, ich mache eine Vision, ich mache eine Vision, ich mache eine Vision. Sondern ich würde schätzen, das hat ja gekocht, gegärt. Das ist ja geworden.
Ja, mit vielen Iterationen.
Ja, na klar, natürlich. Aber Iterationen sind ja eine gute Sache.
Ja, ich bin großer Fan von iterativen Vorgehen. Kann man in Episode 1 definitiv hören.
Genau, und so darfst du das, glaube ich, dann bei einer Übernahme machen. Nochmal, wir sprechen hier davon, hier kommt der neue Chef und alle wollen sowieso wissen, wie es sich jetzt ändert. Weil es ist ja klar, neue Nase heißt, irgendwas ändert sich. Und wenn du das jetzt, also da jetzt sich hinzustellen und zu sagen, ha, alles bleibt wie gehabt. Also erstmal macht's keiner und zweitens stimmt's ja nicht.
Drittens würdest du dich damit wahnsinnig schwächen mit so einer Aussage, weil dann bist du nichts Neues, dann bist du einfach nur ein Abziehbild vom Alten.
Genau, das ist der Junior.
Das ist, glaube ich, kein erfolgsversprechendes Rezept.
Eben. Und da kenne ich mich jetzt in Nachfolge bei weitem zu wenig aus. Ich würde schätzen, so ein fließender Übergang hat auch so seine Tücken. Also wenn Papa dann halt irgendwie trotzdem noch ein bisschen rein entscheidet und irgendwie dich dann vor versammelter Mannschaft blöd aussehen lässt, das ist sicherlich eine Situation, die darfst du vermeiden. Nur, ich bleib trotzdem bei der Position ganz zu Anfang, wenn wir, also wir haben ein Datum, wo ich übernehme, komme ich rein und mache klar, dass wir ein paar Sachen ab heute ändern oder dass ich ein paar Sachen anders mache als Vorgänger. Und da darf eine Vision zugehören. Vision ist übrigens was, wenn wir ein Unternehmen mit Mitarbeitern haben, wo ich die Mitarbeiter mitnehmen würde. Die würde ich nicht auskiffen und denen quasi überstülpen, sondern ich würde das Unternehmen 2 Tage zumachen, alle Mann zusammen und sagen so, ihr Lieben, lasst mal drüber nachdenken. Wovon reden wir hier eigentlich? Was soll das Ganze?
Wir sind auch voll an der Stelle, wo ich jetzt gerade hin wollte. Wir sind ja Dienstleister, wir wollen ja auch was mitgeben. Und die Hoffnung, die ich habe, ist, dass wir zumindest ein paar Ratschläge außer Erfahrungsberichte haben, wie jemand wirklich auch gezielt an diesem Thema arbeiten kann. Du bist gerade mittendrin. Mitarbeiter mitnehmen ist eine super Idee.
Ja, jetzt sind wir bei dem Bereich, wie wertschätzt du deine Mitarbeiter? Sind das nur Lohnsklaven, die du wie ein Roboter austauschst, oder sind es Mitarbeitende?
Ich habe da eine Theorie, dass das auf bestimmte Branchen relativ klar beantwortbar ist, aber diese Theorie muss man jetzt nicht verbreiten.
Und auch da, ich meine jetzt, also wir sind ja nicht im Wolkenkuckucksheim. Also ich kann mir direkt, wo du sagst, eine Handvoll Branchen ausdenken, wo die Mitarbeiter da nicht für aufgesetzt sind, für so ein Setup. Ja, ich selber komme aus der IT und selbst da waren die Mitarbeiter nur, naja, da ging noch was. Muss ich ja nicht mit jedem machen. Ich würde es aber trotzdem für alle offen spielen und würde für alle offen sagen, ihr Lieben, ihr habt die Chance, mit mir darüber zu reden, was ihr glaubt, was wir hier tun.
Vielleicht einfach auch das Ganze so als ein Angebot zu formulieren, weil dann kriegst du auch nur die mitmachen wollen.
Ja, genau.
Ich setze mich morgen hier mit Mitarbeitern zusammen und höre mir eure Ideen zu unseren Werten und unserer Vision an. Folgende Ideen habe ich selbst, würde da gern mit euch drüber reden. Wer Bock hat, kommt vorbei.
Und das ganze Ding machen wir am Donnerstag um 15 Uhr bis Open End. Das heißt, die eine Hälfte sponsere ich aus der Arbeitszeit, die zweite Hälfte, also wie lange es dann dauert, die legt ihr drauf, wenn
alles tat. Sehr geschicktes Vorgehen, weil du damit natürlich auch die Eigenverantwortlichkeit stärkst.
Ja.
Finde ich gut, das ist schon mal ein sehr guter Vorschlag. Haben wir denn noch Vorschläge? Also ich würde jetzt mal meinen reinwerfen, einfach mal schreiben. Und zwar losschreiben.
Ja.
Schreiben, schreiben, schreiben. Erst am Schluss kommt eh viel mehr raus, als man vorher geglaubt hat.
Ich würde das Schreiben auch an einem großen Whiteboard machen, mit vielen Leuten im Raum. Ich habe eine Organisationsformel mal entwickelt, die ich gerne in meinen Trainings ganz zu Anfang mache. Und also die Organisationsformel beschreibt so ein bisschen die Idee unserer Organisation, und das kann ein Start in die Vision sein. Also ich nehme das, um mal so ein bisschen Baseline zu schaffen. Und das ist quasi ein Satz, der 6 Leerstellen hat, und die Leerstellen füllst du dann der Reihe nach. Wir können die auch in die Shownotes packen, wer Lust drauf hat.
Oh, super, das mache ich gerne, das hilft bestimmt.
Ja, es ist kein großes Hexenwerk, nur das hilft erstmal beim guten Setup. Und jeder dieser 6 Punkte hat bisher immer für einen Tag Nachdenken gesorgt, wo die Leute dann sagten, ist doch klar, echt, schreib mal. Ich gebe dir einfach die Idee mal. Der Satz lautet, meine Organisation beschäftigt sich mit wir sind tätig für Kunde, die das und das machen wollen. Ziel meiner Organisation ist, dann kommt irgendwas, indem wir dies und dies machen. So, ribbeln wir das ganze Ding von vorne auf. Meine Organisation beschäftigt sich mit, und dann kommt das Fachgebiet. Der zweite, wir sind tätig für, dann kommt eine grobe Kategorie der Kundschaft. Und jetzt kommt der interessante Teil, die. Also wir sind tätig für Kundschaft, die. Jetzt kommt die Ausgangssituation der Kundschaft. Ja. Also wenn ich sage, wenn du sagst, deine Organisation beschäftigt sich mit der Nachfolge, also mit dem Übergang der Firmenverantwortung von einer Generation auf die nächste, dann kannst du sagen, ich bin tätig für, ja, jetzt geht's schon los. Für wen bist du tätig? Für den Nachfolgenden oder also für den Übernehmer oder für den Abgeber?
Das ist für dieses Podcast-Projekt tatsächlich eine gute Frage. Also meine Tendenz ist für den Übernehmenden.
Und jetzt kommt, also ich bin tätig für den Nachfolger, der, und auch der Nachfolger braucht ja deinen Input nicht immer, sondern der braucht den irgendwie ein bisschen vor der Übernahme. Bei der Übernahme braucht er dich dringend, gerne wahrscheinlich sogar vor Ort. Und dann vielleicht ein halbes Jahr, und nach einem Jahr oder so wird es dann in Coaching gehen und nach 2 Jahren ist er ja übernommen, da ist er rum.
Mhm.
So, deswegen, also, wenn du für Follow-up.fm diesen Satz formulieren würdest, dann könntest du sagen, ich bin tätig für Menschen, die eine Firmennachfolge einsteigen in der Zeit vor und nach der Übernahme. Nicht mehr 5 Jahre danach.
Also das ist einfach eine Eingrenzung. Du hast also den großen Kopf aufgemacht und hast halt den Teil rausgeholt, der für dich passt.
Genau. Was ist die Ausgangssituation? Also wann ist das, was die brauchen?
Mhm.
Wann die dich brauchen?
Okay. Der zweite Teil von deinen 6 Punkten, der wird jetzt bestimmt für die meisten noch viel schwerer zu beantworten. Ich wette, bei dem ersten geht es noch relativ schnell.
Ja, das kann sein. Wobei meine Organisation beschäftigt sich mit, da kommt schon gerne mal die Antwort Buchhaltung. Und ich sage, ja, okay. Oder IT. Nee, keine High-Level-Buzzwords, sondern was macht ihr denn wirklich? Ja, wir machen Reisekostenabrechnungen. Ah, jetzt kommen wir doch schon näher. Meine Organisation beschäftigt sich damit, dass die Mitarbeiter dieser Firma ihre für Firmenreisen entstandenen Kosten mit möglichst wenig Aufwand möglichst schnell wieder erstattet kriegen.
Ja, genau, das habe ich doch gesagt. Wir machen Accounting.
Nein, das haben Sie nicht gesagt.
Da darf man schon mal reingehen, was ist das, was wir wirklich tun?
So, wie ist denn da dein Erfahrungswert? Wie viele Male musst du nachfragen, bis tatsächlich das Richtige in diesen Feldern steht?
Das kommt ein bisschen drauf an. Wenn wir das so trocken machen wie jetzt, dauert es schon eine Weile. Ich bette das üblicherweise also die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, kennen meinen Podcast, den lebenführende.de Podcast, oder sie kennen mich und die wissen schon so ein bisschen, wo ich hin will. Und das ist meistens, also ich mache eine Frage pro Tag, also wir brauchen 6 Tage, um durch die Kette durchzugehen, oder 5. Und das ist meistens mit einer E-Mail und einen Tag überlegen und dann kriege ich meistens so 3-4 Rückfragen getan. Also die Leute wissen das. Die Leute sind es nur nicht gewohnt, drüber nachzudenken.
Mhm. Und du hast damit eine gute Erfahrung gemacht mit diesem Mittel, weil ich finde das jetzt auch auf den ersten Blick ziemlich cool.
Also nicht nur ich, sondern die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, die sagen alle, wow, das hörte sich ja trivial an, aber da ist ja richtig Dynamit drin.
Ja. Gut, also wir haben den ersten Teil und jetzt kommt dieser Was will ich erreichen Teil. Der ist bestimmt richtig spannend.
Genau, Ziel meiner Organisation ist es. So, und dann machst du das große Ziel, die Vision, die Idee.
So, ich wette, da wird es am längsten dauern bei dem Punkt.
Ja, klar. Und das ist auch gut so. Ziel meiner Organisation ist es, den Übergang, den Gesellschaftsübergang von dem jetzigen Inhaber zum Neuinhaber so, und jetzt kommt's, zu machen, wie du das willst. Also jetzt weiß ich nicht genau, was dein Ziel ist. Willst du das so destruktiv wie möglich machen? Willst du das so disruptiv wie möglich machen? Willst du das so innovativ wie möglich machen? Willst du das so einfach wie möglich machen?
Moment. Jetzt muss ich aber gerade mal böse dazwischenhaken. Das war aber jetzt eine ganze Menge Bullshit-Bingo. Ist so da wirklich so ein Buzzword hin?
Nee, mach das so, dass du, wir können jetzt deine Vision nicht in einem Wort zusammenfassen.
In meinem Fall, also für diesen Podcast ja, für meine Firma nein.
Genau. Mach das so, dass da klar ist, wenn ein jemand mit einer ähnlichen Erfahrung, der bei dir arbeitet, das liest, dass der sagt, oh ja.
Mhm. Okay. Und was waren nochmal die 2 anderen Punkte? Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen raus, habe es jetzt nicht vor mir.
Ziel meiner Organisation ist, dann kommt das Ziel, die Vision, die Idee. Und dann kommt, jetzt sind wir endlich bei den Maßnahmen. Indem wir die erste handfeste Maßnahme, also in deinem Falle, indem wir einen Podcast machen, Consulting-Leistungen anbieten, auf dem Weg mit begleiten.
Ja.
Und dann kommt eine sekundäre Maßnahme, weil üblicherweise machst du ja mehr als eine Sache.
Bei dieser Maßnahme ist wahrscheinlich tendenziell das wenigste Überlegen zu leisten, vermute ich mal. Weil ja gerade im Nachfolgebereich wird da wahrscheinlich jeder sofort mal das nennen, was man ja eh tut. Also ich meine, das, was man tut, kann ja eigentlich fast jeder immer benennen.
Genau, wir biegen Rohre. Mhm.
Genau, wir biegen Rohre. Schönes Beispiel, gefällt mir. Ich glaube, den Rohrbieger werde ich jetzt selbst öfter benutzen.
Ja, gerne.
Ein bisschen
gerne,
angesteckt. Ich werde aber dann immer sagen, Copyright bei dir.
Ach, danke schön.
Ist schon okay. Gut, also wir haben das Thema jemanden anderen mit einbeziehen. Wir haben das Thema Nachdenken, Aufschreiben, Sacken lassen über langen Zeitraum. Wir haben das Team einbeziehen, idealerweise mit Hilfe von so einem Leitsatz, wie du ihn da formulierst, der auch in die Shownotes kommt. Haben wir noch einen konkreten Tipp, wie ein Nachfolger eine Vision entwickeln kann? Vielleicht mal andersrum gefragt. Sollte sie sich maximal unterscheiden von dem vorher oder sollte sie möglichst nah dran sein? Was wäre dein Take da dran?
Ah, ja, das hängt vom Geschmack ab, würde ich sagen. Also, wenn ich von meinem Papa eine Klempnerfirma übernehme, der es nicht gut geht, dann hätte ich schon den Anspruch, dass der Neue das nicht so weitermacht, weil dann kannst du ja quasi an die Umsatzkurve eine Gerade ranlegen und dann weißt du, wann der Laden rum ist. Also, das ist es ja nicht. Wenn du eine Firma hast, die du übernommen hast und die macht irgendwas, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, hey, wir machen aus dem Ding eine Internetwerbefirma. Well, ob das funktioniert, weiß ich auch nicht. Ich hätte da so meine Bedenken.
Das heißt, du würdest es tatsächlich von der Situation des Unternehmens abhängig machen, was ja durchaus ein spannender Tipp ist.
Auf jeden Fall, weil manche Unternehmen kannst du ja auf jeden Fall so im Wesentlichen lassen und die werden dann quasi angepasst. Also bleiben wir bei dem Rohrbieger. Wenn du den Rohrbieger übernimmst, dann kannst du ja sagen, okay, ich habe eine große Fabrik, ich habe 20 Leute, die mir helfen, ich habe einen Kundenstamm und jetzt lasse ich das was erstmal so bestehen. Nur, ich mache den Überbau, damit ich weiß, was ich morgen mache. Ob ich morgen noch Blechrohre biege oder ob ich morgen mir nicht diese Kunststoffrohrformmaschine kaufe.
Mhm.
Wenn du hingegen sagst, du hast eine Firma, die macht, jetzt machen wir mal ein Beispiel, und ich habe jetzt nicht lange darüber nachgedacht, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster, du übernimmst einen Verlag, dem es nicht gut geht. Also ein Papierverlag.
Du hättest jetzt einfach sagen, ich wollte gerade sagen, sag doch einfach, du übernimmst einen Verlag.
Nee, ich glaube, die Getränkehändler heißen auch Verlage.
Ah, okay.
Du übernimmst einen Papierverlag, der, sagen wir mal, in den 80ern riesig groß war und der in den 90ern so seinen Zenit hatte und der so seit 95 noch richtig Geld abgeworfen hat und dann aber so seit 2005 echt drunter zu leiden hat, dass seine Printprodukte kein Mensch mehr kauft oder immer weniger gekauft wird.
Mhm.
Da würde ich schon erwarten, dass du das so nicht weiterführst, sondern dass du dich dahin stellst und sagst, so, pass auf, ihr Lieben, ich habe den Laden übernommen, also entweder vom Vorgänger, der in der Familie war, oder du hast die Firma gekauft. Wir werden Dinge anders tun. So, und auch da wieder, das darf auf keinen Fall so stehen bleiben, weil du dann nur eine verunsicherte Belegschaft hast, sondern da dann tatsächlich sagen, pass auf, ihr Lieben, das ist das, wo wir hinwollen, und das ist ungefähr der Weg dahin. Die Details habe ich noch nicht, aber so.
Verliere ich meinen Job?
Nein, verlierst du nicht. Und hier ist dein Schulungsplan.
Also sehr konstruktiv. In dem Fall wäre es also auf jeden Fall sinnvoll, das vorher dir schon überlegt zu haben. Das ist vielleicht auch noch eine ganz gute Verallgemeinerung oder ein guter Tipp. Je nach Situation des Unternehmens macht es Sinn, es sich vorher überlegt zu haben oder es mit der Zeit zu machen und erst mal laufen zu lassen.
Wow, da ist jetzt eine witzige Vorannahme drin. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, das ohne Vision zu machen, weil, also wenn ich Papas Laden übernehme, dann kommt das ja auf mich zu.
Da muss ich dir widersprechen. Also in meinem Fall ist es halt genau anders gewesen. Ich habe den ja nicht übernommen, weil das auf mich zukam, sondern weil der Todesfall innerhalb von 2 Monaten eingetreten ist. Da hast du nicht die Zeit, dir das vorher zu überlegen.
Verstehe ich. In der Tat, tragischer Fall. Hoffe ich aber, dass das nicht das Übliche ist, sondern dass das Übliche eher ist, dass das in der Familie, also dass die Familie als solches das macht, ohne dass das irgendwie über den Sensemann irgendwie gesteuert wird.
Sicher, wobei selbst dann würde ich nicht behaupten, dass das immer geplant abläuft und dass das immer mit dem Vorlauf abläuft, den die IHK so empfiehlt. Also da gibt es ja durchaus große Empfehlungen. Ich habe da auch schon mit dem zuständigen IHK-Mitarbeiter hier im Saarland darüber gesprochen. Das ist gut in der Theorie, aber die Praxis ist halt dann doch ein bisschen anders meistens.
Jetzt, also ich meine, jetzt, lass uns die Frage abkürzen. Um die normative Kraft des Faktischen kommen wir nicht herum.
Genau.
Wenn wir uns einig sind, dass das Sinn macht, bevor du einen Laden übernimmst, eine Vision zu haben, dann ist das eine. Und manchmal grätscht das Leben halt dazwischen. Gut. Da hilft ja dann auch eine Diskussion nicht.
Ich denke, da sind wir uns also absolut einig. Ganz konkret, vielleicht auch als Tipp an den Hörer, vielleicht hilft es ja jemandem. Ich habe zuerst geguckt, dass das Operative läuft und habe dann angefangen, auch mit dem Team eine Übergangszeit zu gestalten, eine Zeit des Wandels und habe jetzt quasi die Vision für die nächsten 30 Jahre gemacht.
Wow, das ist ja meine Zahl.
Die ist jetzt aus der Luft gegriffen. Kannst auch 50 dranhängen oder 20, spielt letztendlich keine Rolle, weil eine Vision muss langfristig taugen.
Okay, ja, gut. Also, ja. Wobei ich jetzt vor solchen Zahlen so ein bisschen zurückscheue, weil das kommt mir dann doch ziemlich lang vor.
Ist in meinem Fall aber tatsächlich möglich, da ich ja im Technologiebereich arbeite und Technologie jetzt unwahrscheinlich ist, dass sie plötzlich keine Rolle mehr spielt.
Ja, da ist was dran. Ja, genau, dann bist du auf dem richtigen Weg unterwegs, weil wenn du sagst, du näherst dich dem Thema Technologie auf einer Ebene, wo du sagst, du bist so weit raus aus dem Detail und so weit in der Strategie, dass du über 10, 20, 30, 40 Jahre nachdenken kannst, dann hast du das richtige Niveau erreicht.
Ich denke auch, wir können jetzt zumindest immer sagen, also ich versuche da immer die Metapher vom Schiff zu bemühen, ich weiß ungefähr in welche Richtung, also den 90-Grad-Ausschnitt von so einer 360-Grad-Kompassrose, den habe ich definiert. Dass man innerhalb von dem immer noch so ein bisschen hin und her fährt und mal hier was macht und mal da was macht, das ist völlig okay.
Genau.
Aber und ich weiß halt, wenn das Schiff unterwegs ist, ich bin ungefähr in der richtigen Richtung unterwegs. Und wenn ich halt irgendwas mache, was nicht in die Richtung geht, weiß ich, das ist vielleicht nicht so schlau.
Ja, genau. Und du hast den richtigen Mindset. Also mit falschem Mindset meine ich, es gab mal eine Firma, die hieß Nokia. Und die haben also für die jüngeren Zuhörer, die haben Telefone gebaut, also Mobiltelefone.
Tolle Mobiltelefone. Ich hatte auch mein 3220 war es, glaube ich, damals.
Genau, und ihr werdet die nicht als solche erkennen, weil die sehen aus wie in den 80er-Jahren-Filmen. So, und Nokia hat, und da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher, da gab es niemanden, der die Vision hatte, der die Vision in Frage gestellt hat und der das häufig genug gemacht hat, um das iPhone gesehen zu haben. Die sind in Arroganz und Würde untergegangen.
Ja, inzwischen spielen sie keine Rolle mehr. Es gibt, glaube ich, den Namen noch, aber die gehören ja inzwischen Microsoft, ne?
Ja, Microsoft hat das komplette Investment von mehreren Milliarden Dollar komplett abgeschrieben und haben Nokia auf null bewertet. Also das ist BlackBerry, genau das Gleiche.
Ja, BlackBerry hat jetzt war vor ein paar Wochen im Internet die Meldung, dass sie jetzt auch einen Marktanteil von 0% erreicht haben.
Oh, haben sie es geschafft. Wunderschön. Das ist ja, was denen gefehlt hat, war jemand, der die eigene Vision auch mal betrachtet. Weil jetzt sprichst du von der Kompassrose, das gefällt mir gut. Wenn du in der Platten, also in der Schallplatten, Vinyl-Schallplattenindustrie bist oder warst 1990 und du hast die große Strategie gemacht, dann wäre das schlau, wenn du die Strategie 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, oh, warte, was ist das? MP was? Was ist das? Mal beschaut hättest. Und dann hättest du, ganz großes Konjunktiv, verstehen und dir überlegen können und gerne auch mal mit deinen Leuten einen trinken gehen und mal kiffen. Ihr Lieben, stellt euch mal vor, völlig absurde Idee, dieses Windows 95-Zeug, das funktioniert. Und dieses MP3-Zeug, das funktioniert. Wofür, was machen wir denn damit? Was würden wir denn damit machen? Und wer lacht, fliegt raus und alle anderen, die nehmen sich nochmal einen Wodka und dann überlegen wir mal drüber nach, was könnte es denn mal sein? Weil jetzt bist du, deine 90 Grad Kompassrose finde ich gut, nur es kann absolut sein, dass irgendwas passiert und auf einmal diese 90 Grad, dieser 90 Grad Sektor über diese berühmt-berüchtigte Disruption absolut an Relevanz verliert. Also im freien Fall innerhalb von kürzester Zeit.
Ja.
Da darfst du ein Auge drauf haben. Um dann eben deine Vision, weil du dich ja systematisch damit auseinandersetzt, deine Vision immer wieder auf den Prüfstand zu stellen, um an den, jetzt sind wir wieder dabei, an das anzupassen, was der Wunsch deiner Kundschaft ist. Die hatten auf einmal nicht mehr den Wunsch, Plastikplatten zu kaufen. Nee, Vinyl heißt das Zeug.
Ja. Ich finde, ja, das ist eigentlich ein Wahnsinnsbeispiel. Vielleicht kann man an der Stelle, das wäre so mein abschließender Tipp, wenn wir auch gerade noch bei der Kompassrose bleiben, meine Erfahrung bisher war immer, dass man dann, wenn man diese 90 Grad gefunden hat, dass man dann anfängt, noch weiter zu fassen, dass man vielleicht versucht, von 90 auf 45 Grad zu kommen. Dem würde ich dringend abraten, weil ich glaube, damit schränkt man sich viel zu sehr ein, in den Möglichkeiten genau gegen solche Entwicklungen zu steuern, weil für jemanden, der Schallplatten in den 90ern gemacht hat oder in den 80ern, wenn dessen Vision den Begriff Musik beinhaltet hätte, dann hätte er auch MP3 mitmachen können. Wenn Albert seine Vision Schallplatten beinhaltet hat, ja, Pech.
Schön, 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 genau. Ja, meine Organisation beschäftigt sich mit dem Pressen von Schallplatten. Stopp, stopp, stopp.
Damit
was wollt
raus.
Ihr wirklich machen? Ja, wir wollen, dass die Leute Musik hören können. Ah.
Und das kannst du auch mit MP3. Dazu brauchst du nicht unbedingt Vinyl zu pressen.
Ganz genau, ganz genau. Und da darfst du dann, also die Überlegung darfst du dann mal haben. Was du gerade jetzt beschrieben hast, die 45 Grad hört sich für mich dann nach dem zweiten Schritt an. Wenn ich den Kompasssektor klar habe, 90 Grad, das ist das.
Ja.
dann geht's ja ins Taktische. Dann gehen wir ja in die Zielplanung. Dann kann ich ja sagen, pass mal auf, basierend auf der Vision und basierend auf allem, was wir heute wissen, sind das unsere Ziele für die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre.
Ja, also oder, das oder ein, zwei Jahre. Also ich behaupte ja, man kann nicht wirklich länger als 1, 2 Jahre vorausplanen.
Ich bin mir nicht sicher, ob du überhaupt planen kannst. Aber du kannst dir zumindest, du kannst dir so einen roten Streifen auf die Landkarte malen und kannst dann sagen, da geht's lang, da geht's lang, da geht's lang, da geht's lang. Das glaube ich, das wäre dann aber der taktische Teil, den würde ich ja aus der Vision ein bisschen rauslösen. Nur der darf dann auf der Vision aufsetzen.
Der muss auf der Vision aufsetzen. Also das, da wäre ich ziemlich hart in der Geschichte.
Ja, sonst macht's keinen Sinn.
Dann wäre die Vision völlig wertlos, wenn ich was anderes mache, was der gar nicht entspricht.
Jetzt kommt noch was Witziges für die, also das ist jetzt nur für die Leute, die es richtig ernst meinen, die es drauf haben. Wenn du eine Vision hast, dann kannst du ja das Problem haben, dass dein Mitarbeiter mit deinen Jahreszielen um die Ecke kommt und sagt, pass mal auf, ich habe das Ziel verstanden, ich habe die Vision verstanden, passt aber nicht. Und wer ist, also jetzt kannst du an zwei Stellen gute Mitarbeiter erkennen. Nummer eins, du kannst den als guten Mitarbeiter schon mal gleich, dem kannst du schon mal einen roten Stern in die Personalakte kleben, der ist ein guter. Und du selber darfst jetzt mal in die Überlegung einsteigen und kannst jetzt mal schauen, was hat in deiner Vision entweder noch gefehlt, weil der ist ja kein Dummer, was hast du nicht kommuniziert? Nein, halt. Was haben die nicht verstanden? Ich sage nicht, dass du es nicht kommuniziert hast, aber gesagt, es nicht gehört. Was haben sie noch nicht verstanden? Oder wo hast du tatsächlich in deinem Ziel irgendwo einen Bock drin?
Was gut sein kann.
Ja, aber was ja glorreich wäre, weil das möchte ich am Anfang des Jahres wissen und nicht am Ende.
Zugegeben, also die Geschichte mit dem Mitarbeiter kann ich nur unterschreiben. Das Beste, was dir passieren kann, ist, dass deine Mitarbeiter über deine Vision sprechen. Oder eure Vision.
Danke, eure Vision. Ja, genau. Die sind ja Teil der Familie. Die wollen ja mitmachen.
Ja, also idealerweise. Ich sage nicht, dass es immer klappt, aber in den meisten Fällen und bei guten Mitarbeitern klappt das.
Und du hast immer ein paar dabei, die genau dieses, quasi dieses Licht, diese Entzündung, diesen Spark brauchten, damit die auch selber Feuer fangen.
Oh ja, das stimmt wohl. So, also wir haben die 90-Grad-Kompass-Rose, wir haben Nachdenken, wir haben mit anderen sprechen, wir haben das Team einbeziehen, wir haben Aufschreiben, wir haben es nicht stressen, sondern auch mal sacken lassen. Olaf, Zeit für berühmte letzte Worte von Olaf Dammann. Was wäre so der abschließende Tipp, den du jetzt noch jemandem mitgeben willst, der jetzt in diesen Kontext kommt, sagt, okay, schön, hat alles geklappt mit der Übernahme, jetzt will ich aber doch schon mal wissen, wo es mit in den nächsten 3, 4, 10, 30 Jahren hingeht, ich will jetzt eine Vision entwickeln. Welche Tipps gibt der Experte? Welchen abschließenden Tipp?
Also erstmal den habe ich dir ein bisschen vorenthalten. Olaf Dammann ist tot, Olaf Kapinski heißt der Mann jetzt. Weil jetzt sind wir bei, wie weit kannst du dein Leben planen? Manchmal kürzer als du glaubst. Jedenfalls heißt er jetzt Olaf Kapinski. Und
dann solltest du aber noch deinen Skype-Namen ändern, nur so als Tipp.
Ja, ich weiß, das ist wieder so, ach, ich ahne schon, wenn ich das mache, dann bricht dieses Ding auseinander und dann geht dies nicht und dann, ach, steht alles auf dem Zettel.
Gut.
Habe ich gesagt, dass ich was mit IT mache? Oh mein Gott, können wir das rausschneiden?
Nein, geschnitten wird nichts.
Mist. So, also abschließende Ideen zum Thema Vision. Nimm's nicht zu wichtig. Weil, geh mal dahin zurück und erlaub dir, dass deine Firma da ist, damit du Freude im Leben haben kannst. Und den meine ich so rum. Also du willst einen Wert für deine Kunden abliefern, ja, nur das willst du ja auch in Einklang mit all deinen Werten machen. Und Viktor Frankl sagt, Freude erreichst du über ein Leben, was konform deiner Werte läuft. Wenn du ein eigenes Unternehmen hast, was du hast, ist mein dringender Rat, verkauf das Ding und mach was Neues. Die meisten haben ja ein Unternehmen, wo sie sagen, ja, ist schon geil. Und nimm dann diese ganze Visionsgeschichte nicht so bierernst, weil ich glaube, Gedankenblockaden entstehen durch dieses, der Ausfeld und der Kapinski sagen, wir müssen eine Vision machen. Lass mal zusammensitzen, wir müssen eine Vision machen. Wir müssen. Da ist ja kein Bock drauf. Ich muss den Müll runterbringen und dann steht er hier eine Woche. Mach den entspannt, hab Freude dabei. Nutz das Gefühl in dir, um auf den richtigen Weg zu kommen. Ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht für die einen oder anderen ein bisschen ungewöhnlich an. Wenn du an der Stelle in der Vision bist, die sich blöd für dich anfühlt, wo du nicht wieder hin willst, wo du sagst, das mache ich morgen, dann hast du gerade ein wichtiges Signal, wo du gegen deine Werte verletzt. Bleib an den Punkten, wo du sagst, da habe ich total Bock drauf. Was ist der Wert, den ich meinen Kunden liefern will, weil ich weiß, dass ich das kann, weil ich da Spaß dran habe? Dann kommt Geld, genau wie du eingangs gesagt hast. Mach's also nicht so, mach's nicht so verkniffen und verbissen. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil, und den bitte, den mag ich jetzt nicht als Pitch aufgefasst wissen. Es geht schneller, wenn du den Profi reinholst. Es geht wirklich ich sehe das so oft, dass ich mit gestandenen Geschäftsführern arbeite, mit gestandenen Abteilungsleitern arbeite. Das sind intelligente Leute, die allermeisten halte ich auch für schlauer als mich selber. Nur die sind es nicht gewohnt, die haben die Fragen noch nie bekommen. Und das ist einfach einfacher, wenn wir uns zurückziehen und irgendwo, weiß ich nicht, morgens entspannt spazieren gehen und ein oder zwei Tage uns nehmen und dann klönen. Und dann können der Profi schon die richtigen Fragen fragen. So kommst du ziemlich schnell an deine Vision, zumindest an die erste Version davon. Das wäre so der zweite Teil. Und das muss jetzt nicht Jan oder mich sein, das können auch alle möglichen anderen Leute sein. Da ist, glaube ich, da macht das Sinn, sich einen Profi reinzuholen, der einen so ein bisschen an die Hand nimmt und durch diesen Prozess durchfährt. Das wären so meine Abschlussideen dazu.
Gut, also, das war viel. Wir hatten irgendwie so im Vorgespräch gesagt, 60 Minuten, wir sind schon bei 75, das ist ein gutes Zeichen in aller Regel. Es wurde auch öfter mal gelacht, das ist noch ein besseres Zeichen, da bin ich auch ganz gut damit. Ich sage jetzt einfach mal im Namen meiner Hörer und auch in meinem Namen ganz viel herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Olaf, und danke für die super Ratschläge.
Jan, super, super gerne.
Ich werde natürlich all deine Kontaktmöglichkeiten, wer nämlich einen Profi sucht, werde ich natürlich auch verlinken und deinen Satz, den du da gebaut hast, den man ausfüllen kann, mache ich auch gerne, wenn du mir zur Verfügung stellst.
Den schicke ich dir gleich rüber.
Super, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen. Also vielen herzlichen Dank, ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und dass du deiner Vision folgen kannst.
Den wünsche ich uns allen. Jan, vielen Dank, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Habt großartige Zeit und habt richtig viel Spaß. Bringt euer Unternehmen nach vorne.
Ich hoffe, dir hat dieses Gespräch genauso viel gebracht wie mir. Wenn das, was ich hier tue, wenn dieser Podcast dir weitergeholfen hat, wäre es toll, wenn du mich weiterempfiehlst, wenn du mir vielleicht auch eine Rezension oder eine Bewertung bei iTunes hinterlässt, denn so gewinne ich mehr Reichweite und kann mehr Menschen mit meiner Botschaft erreichen. Ansonsten, wie immer, ich freue mich über dein Feedback. Geh auf die Homepage www.follow-up.fm, da findest du auch die Shownotes zu dieser Episode und alle Links. Tritt mit mir in Kontakt über Social Media, über die Kommentare. Und wenn du mich mal live erleben möchtest, hättest du kommende Woche, nämlich in genau einer Woche, am Donnerstag, dem 18.05. in der IHK des Saarlandes, die Chance im Rahmen der Vortragsreihe Gründerwissen. Im Rahmen dieser Vortragsreihe werde ich nämlich dort darüber reden, warum ich glaube, dass die Nachfolge die ideale Basis für Startups in Deutschland ist. Würde mich freuen, wenn du kommst. Beginnt abends 18.30 Uhr oder 19 Uhr. Werde auf jeden Fall den Eintrag auch in den Shownotes verlinken. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und viel Erfolg.